Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Aktien-Punkt-Podcast. Wieder auf, was haben wir heute? Donnerstag oder Freitag? Weiß ich gar nicht. Doch, Donnerstag ist heute, aber ihr hört es wahrscheinlich erst ab morgen. Wir haben uns heute eine neue Folge vorgenommen mit einem neuen Thema und müssen dann trotzdem noch ein Update vorwegschieben, weil wir wollten jetzt nicht nochmal eine neue Folge zu Novo Nordisk machen. Das war übrigens die beste Folge auf unserem ja immer noch neuen und frischen Podcast. Und es war die letzte Folge, aber normalerweise haben ja die ersten Folgen alle schon deutlich mehr Zuschauer und Zuhörer. Aber hier ist es leider so, oder nicht leider, wir freuen uns ja, dass die letzte Folge im Moment die beste Folge auf unserem Kanal ist. Wir haben auch viele Zuschriften bekommen. Deswegen, wir sprechen heute über die erfolgreichen und die weniger erfolgreichen Branchen in diesem Börsenjahr. Also welche Branchen liefen gut, wer die nicht im Depot hat, der hat Pech gehabt und ebenso über die Flops. Und vorweg machen wir am besten kurz ein Update, damit wir nicht eine extra Folge wieder zu Novo Nordisk machen, sondern Mike berichtet uns mal kurz, was die letzten Tage bei Novo Nordisk los war. Da ging es ja doch sehr volatil zu, oder?
Ja, genau. Also da ging es nochmal ordentlich nach unten, 10% erstmal, weil man hat damals, wollte man untersuchen, ob eben Semaglutid, der bekannte Wirkstoff, auch Einfluss auf Alzheimer haben kann. Damals haben schon Analysten das als Longshot bezeichnet. Also man könnte sagen, wie beim Fußball, Weitschuss, ja, und wenn er reingeht, ist super, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach gering. Und dann hat selbst Novo Nordisk hat es als Lottoschein bezeichnet. Also man wusste schon vorab, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich weiß noch genau, die Nachricht kam raus, Novo Nordisk wieder 10% gefallen. Ich habe dir schnell geschrieben und habe gesagt, Alex, hier guck dir das mal an. Und ich weiß noch deine Worte genau. Du hast direkt gesagt, ja, aber auf das bestehende Geschäft eigentlich nicht die große Auswirkung, wäre ja nur was Neues noch hinzugekommen. Und dann habe ich mit meinen Kunden direkt auch tiefere Recherche gemacht und wir haben ja gesagt, hey, das hätte jetzt nochmal zusätzlich was bedeuten können, positiven Einfluss, aber so einen negativen Einfluss sollte es jetzt aktuell nicht haben. Dann haben wir, also ich habe bei 36 waren 80 in etwa, glaube ich, also jetzt auf Euro-Basis, wird ja oft auch in dänischen Kronen dargestellt. Also 36 paar 80 habe ich dann nachgekauft, aus diesem Grund, weil ich gesagt habe, hey, das ist jetzt so überverkauft, meiner Meinung nach. Wieder eine negative Nachricht. Bei so einer Nachricht sollte eine Aktie nicht 10% fallen. Und dann ging es auch wieder direkt nach oben. Über 40, jetzt aktuell sind wir bei 41, paar 80. Meine Kunden haben auch zum Teil gekauft. Und dann kam aber hinten drauf direkt wieder eine positive Nachricht. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge schon über Amikretin gesprochen, den neuen Wirkstoff eben. Und da sind eben sehr gute Phase-2-Daten rausgekommen mit dem neuen Wirkstoff, mit einer deutlichen Gewichtsreduktion. Und das ist eben auch oral verfügbar und hat wohl eine gute Verträglichkeit, auch injizierbar, aber auch oral verfügbar. Und das ist genau das, muss ich sagen, worüber wir gesprochen haben. Wir haben gesagt, hey, das ist nicht nur Metsera, Pfizer, da könnte potenziell das erst ab 2028, 29 kommen. Hier kann auch einiges bei Novo Nordisk eben mit dieser oralen Variante passieren. Und das kam eben jetzt hier raus. Zusätzlich muss man sagen, dass die Preisabschläge im US-Medicare-Bereich milder ausgefallen sind als befürchtet. Also die in den USA veröffentlichten, verhandelten Medicare-Preise haben eben Novo Nordisk dann nicht so stark belastet. Und wir haben einen FDA-Antrag gehabt für eine höhere Wegovy-Basis. Und das wurde eben eingereicht. Und die Phase-3-Daten dort haben deutlich stärkere Gewichtsreduktion gezeigt. Und das sind jetzt auch mal positive Nachrichten. Und man merkt genauso, es geht stark nach unten bei negativen und jetzt wieder mal eine positive Nachricht. Das könnte die Aktie jetzt so ein bisschen stabilisieren, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich danach gekauft, meinen Einstiegskurs verbilligt. Ich bin immer noch etwas im Minus, nicht mehr ganz so viel. Und ich bin weiterhin genauso gestimmt wie vorher auch. Und vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wie bist du denn eigentlich verfahren? Du fandst die Aktie ja dann doch auch relativ spannend. Wie bist denn du vorgegangen?
Ja, also deine Informationen kamen natürlich sehr gut bei mir auch an. Ich habe nur das Problem, ich bin ja plus 6 Stunden. Das heißt, wenn es da irgendwelche Informationen gibt, ist bei mir in der Regel schon früher Nachmittag. Und ich habe dann nur schnell am Handy gesagt, okay, richte mir mal eine Order ein, eine Limit-Order. Und wenn man sich den Chartverlauf an dem Tag anschaut, dann war am Anfang des Tages das Tief erreicht und dann ist sie praktisch nach oben gebröckelt. Und wenn es bei mir abends, dann war ich Paddle spielen, dann komme ich zurück und da guckst du dann auch nicht mehr gleich auf irgendeine Aktie, war jetzt auch nur eine erste Tranche. Ja, kurzum, bei mir wurde die Order nicht ausgeführt. Ich habe die dann am nächsten Tag auch rausgenommen. Die hat sich dann durchaus zügig erholt. Im Chart kann man jetzt ganz gut sehen, wenn man bis August zurückschaut, hat sie jetzt das dritte Mal die 40er-Marke durchbrochen nach unten und hat sie auch das dritte Mal verteidigt. Ich denke mal, das ist aus Sicht von einer Bodenbildung schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, alles, was so um die 40er oder der Dip nach unten, selbst mit einer schlechten News, du siehst es ja 10% in einem Tag, ich glaube, die Aktie könnte hier einen Boden ausbilden. Also wer dort Interesse hat, sollte sich das mal im Auge behalten. Im Moment bin ich da raus. Ich habe da, wie gesagt, gar nicht den Fokus drauf gehabt. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil die Nachricht ja im Grunde für das, was wir vorher wussten, für den Bestand, für die Umsätze, für die Gewinne eigentlich erstmal keine große Relevanz hat. Ich habe mich nochmal eingelesen. Den einen Tag hatte ich gelesen. Da ging es ja um Dänemark, um diese Augen, wie hast du es gesagt? Wie heißt es?
Der Augeninfarkt.
Augeninfarkt, genau, so hieß es, dass die dort ja schon erste Entschädigungszahlungen geleistet haben. Ich glaube aber nicht, dass Novo Nordisk die geleistet hat, sondern eher die Versicherung dort, die staatliche. Und dort wurde angesprochen, dass sie mit fortschreitenden, weiterführenden Zahlungen rechnen. Man kriegt da also nicht nur 28.000 oder 50.000 Euro für eine Erblindung, sondern weiter entstehende Kosten in der Zukunft werden dort auch übernommen. Unabhängig davon haben sie uneingeschränkt weiterhin von dem Wirkstoff positiv empfohlen, weil es wirklich, wie du schon sagtest, auch im Video Ausnahmefälle sind, ganz wenige nur. Und dann hat mich ein Kommentar erreicht, der dann sagt, was ist, wenn die Amerikaner, wer auch immer, die amerikanische Klageindustrie, wenn die dort spitz kriegt, dass es offensichtlich etwas gibt, wofür andere bereit sind, Entschädigungen zu zahlen. Und ich glaube, in Amerika kommt man nicht mit 30.000, 50.000 Euro weg. Mhm. Also wenn sich da eine Handvoll erblindete Fettspritzenkunden finden und es zu Sammelklagen oder so kommen, ich glaube, dann könnte durchaus ganz andere Zahlen irgendwo auf dem Tablett stehen, die dort möglich sind. Aber wie gesagt, nur reine Fantasie. Und in dem Zuge war ich dann erstmal raus. Ich glaube, so ein Kram habe ich einfach genug im Depot mit diesen rechtlichen Problemen, ob es jetzt hier bei, was war das, 3M mit diesen Ewigkeitschemikalien oder dieses Pulver bei Johnson & Johnson, oh, Reckitt, Benckiser, wie sie alle heißen, irgendwie haben sie alle irgendwie was im Nacken und deswegen habe ich es nicht weiter verfolgt. Aber Glückwunsch, du hast den Tiefpunkt ja wirklich gut getroffen und wie wir ja gelesen haben, haben ja viele unserer Zuhörer, Zuschauer, unseren Ausführungen gefolgt und haben offensichtlich auch in dieser Phase zugeschlagen. So.
Meine Kunden haben in der Tat auch zugeschlagen, das ist schon mal auch nicht schlecht gewesen. Aber man muss natürlich auch sagen, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, natürlich. Das sind wir ganz ehrlich, weil
absolut.
Es hätte jetzt auch genauso sein können, dass diese Nachricht den Tag später da irgendwie nicht so positiv aufgenommen wird, ja. Also das zeigt einfach, dass die Aktie stark abverkauft war oder überverkauft war, so können wir es sagen,
ja. Meiner Meinung nach. Wir hätten ja auch beide Nachrichten gleichzeitig abliefern können, ging wahrscheinlich nicht. Ist manchmal so, eine positive, eine schlechte. So hat man erstmal die schlechte ausgekostet und dann zwei Tage später die gute hinterhergeschickt und dann hat man die ausgebombte Aktie nachgekauft. Mhm. Gut, wir sind im Gesundheitsbereich. Wir haben jetzt ja gesehen, Eli Lilly ist explodiert und Novo Nordisk in sich zusammengefallen. Jetzt wollen wir noch kurz auf die Branchen des Jahres blicken. Wie wollen wir da starten? Du hattest am Vorfeld zu mir schon gesagt, Branchen und Sektoren ist auch mal ein kleiner Unterschied. Ich habe es jetzt mal ganz lapidar einfach nur genannt, welche Branchen liefen gut und welche schlecht. Und ich weiß, das kann man auch wieder differenziert betrachten, oder?
Ja. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu betrachten, ob man jetzt es Branche nennt, Sektor nennt. Ich bin jetzt mal nach Sektoren auch gegangen und du hast ja grundsätzlich mal im MSCI World oder eher ein bisschen größer angeschaut. Ich habe es mir auf dem S&P 500 angeschaut. Was man aber wirklich sagen muss, ist zum Beispiel, dass man nicht genau eigentlich diversifizieren oder festlegen kann, sollte man eher sagen, welche Aktie gehört denn als eigentlich zu welchem Sektor. Also es ist schon festgelegt, aber irgendwie passt es dann doch auch nicht mehr hundertprozentig. Also Beispiel jetzt mal eine Alphabet oder eine Meta, die sind dann im Communication-Bereich irgendwie im Sektor Communication Services untergeordnet, aber die sind auch IT. Also kann mir keiner erzählen und das wird dann nach eben Alphabet oder wie auch immer, Meta, das war ursprünglich Facebook, Instagram ist Communication, ja, WhatsApp, ja, aber da sind noch so viele andere Bereiche, da wird so viel Recherche gemacht, dann wird das nach Umsatz festgelegt Man kann jetzt zum Beispiel mal sagen, dass die natürlich zu Communication gehören, aber auch zu IT. Im IT-Bereich sagt man dann, das sind dann quasi Chips, AI, Cloud, Software und so weiter. Und bei den Communication Services haben wir dann Streaming, Media, Beispiel halt eben Meta, Alphabet und so weiter. Und beide Bereiche sind gut gelaufen. Also im IT 20% knapp, 19,9 im S&P und 22,6 in 25 year-to-date im Bereich Communication und Utilities, Stromhunger durch Rechenzentren, könnte man sagen, ja, plus 18%, also auch gut gelaufen. Da muss ich ehrlich gestehen, das zieht mich gar nicht, Utilities, ja, Rechenzentren und so weiter, das stimmt schon. Das ist aber nicht so sehr mein Bereich, muss ich ehrlich sagen, sage ich auch meinen Kunden immer wieder. Da war ich nicht so stark eben investiert. Dafür habe ich ordentlich im Bereich Healthcare nachgekauft. Das war Novo Nordisk. Das war natürlich aber auch eine Bristol Myers. Wir haben auch mit meinen Kunden haben wir auch eine Merck & Company besprochen. Die ist auch gut gelaufen. Da konnte man gute Renditen machen. Allerdings ist der Gesamtsektor nur 1,3% Healthcare in 25 nach oben gegangen. Consumer Staples, also Basiskonsum auch nur 2,5%. Und Real Estate, Immobilien auch nur 5,3%, was ich jetzt hier sehe. Was hast du da rausgefunden? Genau, die sind nicht so gut gelaufen einfach.
Also je nachdem, wo man recherchiert und sucht und sich Ergebnisse anzeigen lässt, findet man erstmal sehr unterschiedliche Punkte. Das fand ich schon mal sehr spannend. Die meisten Top-Branchen wurde aufgezählt Materials, also Gold und Silbermin. In anderen Auswertungen finden die gar nicht statt, weil die wahrscheinlich in dem Index, der da ausgewertet wurde, wahrscheinlich gar nicht vertreten sind zum Beispiel. Also Gold und Silbermin ist auch in meinem Depot die Top-Branche in diesem Jahr. Das kann ich bestätigen. Das ist aufgefallen, dürfte einigen aufgefallen sein. Dann wird in anderen Auswertungen wieder differenziert. Industrials und Materials sind wieder unterschiedliche Sachen. Es könnte sein, dass zum Beispiel Industriegüter getrieben wurden in diesem Jahr durch Rüstung zum Beispiel. Ja, Rüstungsaktien sind auch sehr stark gestiegen, wahrscheinlich im Maschinenbau dann eher weniger. Also man muss immer schauen, auch wie du gerade gesagt hast, bei den Tech-Werten, da stelle ich mir so vor, okay, es ist da so ein Sektor extrem gestiegen in diesem Jahr. Abhängig von allen Werten, ein guter Durchschnitt, oder haben nur wieder die Top 7 praktisch den ganzen Sektor nach oben gezogen, ja? Also es ist auch immer so ein bisschen, und du hattest gerade angesprochen, Healthcare, die ist bei mir auf der Flop-Liste, also die haben in diesem Jahr nicht wirklich performt. Und in meinem Depot ist das aber die zweitbeste Kategorie in diesem Jahr. Und zwar liegt es daran, dass ich dort, was habe ich, Fresenius, CVS Health und Cardinal Health. Oder Cardinal hatte ich ja verkauft, aber ich habe die natürlich eher so mit einem guten Gewinn, nachdem die so gut gelaufen ist, dieses Jahr verkauft. Aber die Werte sind bei mir auf Platz 2 in meinem Depot, direkt nach Gold und Silbermin, obwohl ja der Sektor an sich gar nicht so besonders lief. Aber ich würde es mal so sagen, die beiden Werte, die ich noch habe, waren in den vergangenen Jahren auch extrem unterbewertet. Das zeigt mir, dass solche Werte dann auch am wenigsten abverkauft werden, wenn so eine Branche leidet und wahrscheinlich auch mit zu den ersten Werten zählen, die sich dann auch wieder erholen. Also wenn jetzt alle Welt davon reden, dass der US-Markt oder der weltweite Markt einfach sehr hohe KGVs hat und überbewertet und teuer ist, dann mag das im Allgemeinen mit dem Regenschirm über alle sein. Aber wenn dein Depot zu, ich sag mal, 70% unterbewerteten Aktien besteht, dann würde ich mir diesen Schuh nicht anziehen. Dann mag es sein, dass da draußen genug Werte gibt, die noch Speck ablassen können, ja. So, und der dritte Wert war bei mir auch Technologie, wie du hattest. Der ist dieses Jahr bei mir auf Platz 3 hier. Nicht in meinem Depot, aber hier auf jeden Fall in der Top 3.
Also ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, was die Top-Mover year-to-date bei mir waren. Und da ist natürlich ganz klar ganz oben Palantir gewesen. Ich track das ja auch in einem öffentlichen Portfolio, dass man das sehen kann. Danach war natürlich ein Knaller Alphabet. Was bei mir wirklich gut gelaufen ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist, ich habe auch im Bereich Basiskonsum ein paar gute Shots gehabt. Zum Beispiel, ist jetzt nicht der Standard, aber British American Tobacco ist dann wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Die sind allein in diesem Jahr 45% gestiegen. Celsius Holdings habe ich ebenfalls, war auch eine meiner Spekulationen, 43%. Monster Beverage ist jetzt wieder extrem gekommen. Anfangs waren es nicht so gut. Danach eine Allianz sogar, ja, also in diesem Jahr. Der Wahnsinn. Aber wie gesagt, gibt auch andere Titel im Bereich Healthcare, Bristol Myers und so weiter, die bei mir wirklich gut gelaufen sind. Bin ich sehr happy mit und habe natürlich eine fette Dividende, die da auch mit ordentlich reingekommen ist. Also umso besser. Die Frage wäre dann natürlich jetzt hier, was können wir denn erwarten? Wie geht es im nächsten Jahr zum Beispiel weiter? Was könnte da eher passieren? Ich habe jetzt mal nachgeschaut. JP Morgan zum Beispiel sieht den S&P 500 Ende 26 bei 7.500 Punkten ich weiß nicht genau, wo wir jetzt stehen, 6.800, also grob so 10% bis Ende. Und man sagt auch wieder durch diese AI-KI-Welle, Investitionswelle, und das hält wohl noch weiter an. Also ich glaube auch, das wird weiter ein großes Ding sein. Jetzt gibt es eine spannende Sache, die wir vielleicht noch ansprechen sollten. Und zwar habe ich jetzt diese Woche gelesen, dass Scott Bessent hat diese Aussage getroffen, also Finanzministerium, der sagt, es gäbe eine sehr gute Chance, dass Trump sogar bis Weihnachten noch einen Nachfolger für Powell, also den Fed-Chef, rausbringen würde. Eine Nominierung im Endeffekt. Und die Gerüchteküche sagt, Kevin Hassett heißt der Gute. Und der ist wohl sehr positiv gegenübergestellt oder sagt sehr positiv wohl eher Zinssenkung. Ja, und es muss natürlich dann alles noch abgesegnet werden, wenn Trump da so eine Nominierung vornimmt. Viele sehen das auch sehr, sehr kritisch, weil Trump eben klar formuliert hat, er will jetzt endlich Zinssenkung. Aber dann könnte es natürlich auch bedeuten, dass bestimmte Sektoren hier wieder besser laufen werden, die jetzt nicht so gut gelaufen sind. Natürlich würde das AI auch weiterhin gut tun, aber auch Real Estate Investment Trusts, Financials, also da könnte, das sind zinssensible Sektoren, da könnte dann einiges passieren, und da ist die Frage, wie könnte es da weitergehen? Hast du da irgendwelche Recherchen gemacht und was rausgefunden oder Annahmen? Kannst du Annahmen uns mal mitteilen, was du glaubst, wie es weitergehen könnte? Also es ist alles nur, natürlich kann man nie garantieren, ja, was wir hier sagen. Es sind alles nur Ideen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
Also ich glaube auch, dass er sich dort mit dieser Zinsentscheidung der leichter tut, wenn er dort einfach es manipuliert mit Menschen, die das einfach in seine Richtung biegen. Das auch entgegen jeglicher makroökonomischer Sinnhaftigkeit. Aber gut, am Ende sinkende Zinsen werden genau die Sektoren treiben, die durch Verschuldung zum Beispiel belastet sind, oder Unternehmen, die dann vielleicht nochmal die Chance bekommen. Wobei, wenn wir von 0,25% reden, ich glaube, das ist jetzt nicht die Sau, die durchs Dorf getragen wird, sondern es geht um Werte, die dann eben in der Folge, also wenn du jemanden hast, der eher ein niedriges Zinsniveau befürwortet, dann wird er also die nächsten Monate bestimmen und sagen, wir werden es doch drücken um 0,5, 0,75, und das wird der Markt am Ende vorwegnehmen. Ja, und ja. Ich glaube, wie du schon sagst, Immobilien werden dadurch ein bisschen profitieren, oder eben solche Unternehmen. Auch Banken und Versicherer, also ich sehe gerade bei mir nämlich die Top 3 nach Healthcare und nach Mining ist bei mir nämlich zum Beispiel Banken und Versicherungen. Also die können natürlich auch in so einem Umfeld durchaus profitieren. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass gebeutelte Branchen wie Lebensmittel und Öl zum Beispiel, Öl war, ich glaube, dieses Jahr hat kein Mensch über Öl geredet. Das wäre noch eine Idee fürs nächste Jahr, dass man dort, weil der Ölpreis sollte jetzt einen gewissen Tiefpunkt erreichen. Ich glaube, beim WTI so zwischen 47 und 52 Dollar, je nachdem, wen man da bei den Kommentatoren anschaut. Sagen wir mal, im Schnitt 50 Dollar bis 52 Dollar ist so das Tief, was so erwartet wird fürs nächste Jahr. Und wir sind schon ziemlich nah. Also da fehlt jetzt nochmal ein 10%iger Rutsch mit warum auch immer. Und dann ist man am Tiefpunkt, und von da aus gehe ich mal davon aus, kann Öl sich auch wieder deutlich besser entwickeln. Also nächstes Jahr tippe ich mal auf Öl. Und auf die Lebensmittelbranche, da denke ich mal, dass viele Unternehmen in den letzten 2 Jahren sich dermaßen, wie sagt man, rentabel geschrumpft und ausgerichtet haben, dass jedwede Erleichterung durch Zinsen oder durch Rohstoffe, die günstiger werden, direkt in die Marge fließen und dadurch praktisch den Wert des Unternehmens und die Gewinne natürlich steigern lassen und den Wert des Unternehmens auch heben. So, das sind die Branchen, die ich mir noch rausgesucht habe. Was hatte ich mir noch aufgeschrieben hier? Healthcare.
Ja, ich könnte schon gesprochen.
Ja, sag du mal.
Ich könnte vielleicht auch noch hinzufügen, ich glaube auch, ich habe es eben schon mal angedeutet, dass Tech und KI und auch Communication wird meiner Meinung nach weiterlaufen. Das ist auch natürlich nicht unbedingt negativ, wenn da Zinsen gesenkt werden. Das sind wahrscheinlich über die kommenden Jahre Dauerläufer. Man sollte hier aber wirklich aufpassen, was diese Bewertungen angeht. Weil durch so ein paar Dinge, wenn man da einfach was hört, jetzt in den Nachrichten, werden die auch schon mal ordentlich nach oben gedrückt. Und man muss sich da schon Bewertungen anschauen. Wenn man sich historische Bewertungen anschaut, sind viele von diesen Aktien einfach viel, viel zu teuer. Und besonders für Anfänger, Einsteiger oder wenn ihr erst 2, 3 Jahre an der Börse seid, ist es manchmal auch echt schwierig, da überhaupt reinzukommen und da nicht direkt Verluste zu machen mit solchen Unternehmen dann. Aber ich glaube auch, Comeback-Kandidaten sind eben Immobilienunternehmen, auch besonders REITs. Also eine Realty Income finde ich da in diesem Gesicht, also aus dieser Sicht sehr, sehr spannend. Financials auch, Versicherungen habe ich ja auch 2 im Portfolio. Ich finde es immer wichtig, du hast eben was angesprochen, wenn wir uns Aktien aus dem Sektor aussuchen, dann müssen wir eben 2 Dinge machen. Entweder wollen wir nur die Besten aus dem Sektor haben, die sind nicht so einfach zu bekommen. Das heißt, die sehr guten Unternehmen, die sind nicht so einfach günstig zu bekommen. Oder wir wollen die haben, die Zukunftspotenzial haben und Turnaround-Charakter und gerade richtig gebeutelt wurden. Wie beispielsweise jetzt für mich in einem Healthcare-Bereich, Gesundheitsbereich grundsätzlich eine Novo Nordisk so runtergebeutelt. Ich glaube, für Novo Nordisk ist hier Potenzial fürs nächste Jahr, dass die wiederkommen. Trotzdem wird es volatil bleiben. Glaube ich auch. Utilities könnte weiterhin auch was sein, was spannend ist, aber trotzdem müssen wir sagen, dass wir halt eben von politischer Seite ist Gesundheit, Energie, aber auch Industrials, Materials, die du schon eben angesprochen hast, die sind sehr stark abhängig von irgendwelchen bestimmten Nachrichten, von politischen Einflüssen und so weiter. Das muss einem klar sein, da sollte man sich ordentlich informieren. Außerdem muss einem immer noch klar sein, dass in manchen Bereichen Bewertungen sehr hoch sind. Und dass ich glaube, dass in diesem KI-Bereich, je nachdem, wie das aufgeht mit diesen ganzen Investitionen in die Chips der Nachfrage bei Nvidia, Broadcom, etc., wenn das mal ein bisschen nachlässt, dann wird dieser Sektor richtig fett abverkauft werden oder mal größer, nicht nur so ein bisschen wie jetzt vor kurzem. Das kann schon passieren, wenn da mal Nachrichten kommen. Oh, hier sieht's
Ja,
so aus.
oder wenn dann langfristig, ja, jetzt ist der Hype, wir reden ja mal so von
Ja.
monatlicher Idee, wo die Zinsen sinken, ja. Aber wir müssen ja langfristig betrachten. Langfristig müssen die Zinsen steigen. Also das geht gar nicht anders.
Sehr hohe
Das mag jetzt so
Wahrscheinlichkeit.
eine manipulierte Anomalie sein, damit man sie nochmal drückt. Aber langfristig werden sie steigen müssen. Und dann dreht sich das alles wieder um. Und der Punkt bei Energie zum Beispiel ist ja, jetzt wird investiert in den KI-Sektor, in Rechenzentren. Der Strom fließt aber erst, wenn diese Rechenzentren öffnen, wenn sie praktisch arbeiten. Und das heißt so, wann werden wie viele Rechenzentren wo auf der Welt öffnen? Und dann beginnt erst die Arbeit von den Energiekonzernen, die ja heute nur vermelden, dass sie Milliardenbeträge investieren in neue Kraftwerke und, weil sie wissen, wir haben dann jedes Jahr steigend einen extrem hohen Bedarf.
Und das ist ja
Also
genau
das ist
das, was
auch
ich sage.
so nachgelagert, genau.
Genau. Das muss erstmal kommen. Diese Investments, die die ganze Zeit getätigt werden, das muss erstmal aufgehen. Und dann, wenn wir das sehen, dann stabilisiert sich das irgendwann. Dann werden auch Bewertungen wahrscheinlich ein bisschen irgendwann zurückkommen oder sich normalisieren. Aber ich sage nur Vorsicht in diesem Bereich, nicht einfach wild da irgendwie einsteigen, wenn man glaubt jetzt oder weil ich oder wer auch immer wir besprochen haben, dass dieser Sektor KI und so weiter, Tech weiter wachsen wird wegen KI. Da muss man auch schon ein bisschen mit Vorsicht rangehen, ja. Und ich glaube halt eben, so Sektoren wie Healthcare, Consumer Staples, also Basiskonsum, die, oder Real Estate, REITs, die sind jetzt auch spannend, ein bisschen mit Weitsicht, ja, für das nächste Jahr und langfristig sind das sowieso Sektoren, die grundsätzlich ganz gut laufen.
Und einen haben wir vergessen. Sinkende Zinsen bedeutet ja praktisch auch wieder Abschwächung von Währungen. Und es wird praktisch die Edelmetalle immer weiter treiben. Also mein Top-Sektor auch fürs nächste Jahr bleiben die Edelmetalle. Auch wenn immer alle denken, oh, ist schon so viel und was soll da noch passieren? Man kann sich das praktisch durch diese Fortführung dieser Art in der Verschuldung und mit den Zinsen nicht anders erklären. Es wird am Ende, also wenn alles immer nur verwässert wird, dann wird auch der Preis von Gold verwässert. Ja? Und dann ist er irgendwann nur noch 8.000 wert. Oder nicht nur, sondern er muss dann irgendwann 8.000 Dollar wert sein. Und ich glaube deswegen Top-Branche, Top 3 auf jeden Fall im nächsten Jahr auch wieder für mich die Minenwerte.
Wie würdest du denn, was würdest du denn sagen, welches Edelmetall ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es am besten laufen wird? Hast du da eine Meinung?
Schwierig, also Silber hat schon in den letzten Monaten stark aufgeholt in der, bei der Gold-Silber-Ratio. Da waren wir über 100, jetzt sind wir schon wieder bei irgendwo bei 80. Also das Niveau wurde schon aufgefressen. Das kann man immer schwer sagen. Ich versuche mal beides im Depot zu haben. Und wer physisch agiert, der wird zwangsläufig mehr auf Gold setzen müssen, weil so viel Silber kannst du gar nicht horten,
Ja.
dass du dir die Bude nicht zustellst. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie mein Depot mit meinen 5 Werten da diversifiziert ist. Ich glaube, der Silberanteil ist da mitunter höher. Aber alle haben auch Gold, also ich würde mich da jetzt überhaupt nicht dran festlegen. Man kann aber nach Charttechnik beim Gold deutlich besser agieren, um zu erkennen, wo so Werte hinlaufen sollen. Das Aktuelle, was ich gerade gesehen habe, ist, wenn der Chart, die Technik, also die Charttechnik jetzt so fortgeführt wird, dann erwartet man eben Kurse beim Gold von 5.200 Dollar und beim Silber von bis zu 72 Dollar. Ja, ob das jetzt nächste Woche ist oder so, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Dynamik der letzten Jahre, die wir gesehen haben, vor allem der letzten 2, die kann man sicherlich mit dieser fortschreitenden Geldpolitik auch entsprechend fortrechnen.
Ja, finde ich ebenfalls spannend. Ich schaue mir beides aktuell ebenfalls an. Hab zum Beispiel, was ich auch spannend finde, dennoch ist mal auch nicht nur als Investment, wenn man sich, dass man sich große Barren holt. Was ich auch spannend finde, ist, wenn man irgendwie in Deutschland ist oder wo auch immer ein Safe zu Hause hat und sagt, hey, Gold oder Silber, das ist für mich schon auch interessant, Münzen auch mal zu nehmen für eine Krisenzeit, falls mal wirklich irgendwas Krasses passieren sollte. Wir wurden hier leider aufgrund von so ein paar technischen Dingen im Podcast unterbrochen, aber ich möchte euch jetzt einfach nur noch mitteilen, falls ihr wirklich sagt, hey, eine Folge zu Edelmetallen, Gold, Silber sollte mal interessant für euch sein, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Auch andere Themen, die für euch spannend sind, schreibt sie in die Kommentare, wozu wir vielleicht mal Videos machen könnten, einen Podcast aufnehmen könnten. Ich denke, das ist eine schöne Herangehensweise. Und dann lasst vielleicht mal ein Like da für den Podcast, wenn es euch gefällt, wenn ihr sagt, wir geben euch hier ordentlich Mehrwert, und teilt es auch mit euren Freunden, wenn ihr sagt, der Podcast gefällt euch richtig gut. Dann freuen wir uns und bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.